Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Diese Rohrkolbensamen rausquetscht, wie sie das ergießt, vielleicht kann man das sogar auf ein Video spielen, wie schräg sie das anfühlt, wenn sie diese Masse an Samen da ergießt. Schaut euch das an. Also kann ich nur empfehlen, wenn man so einen Kolben wo findet, dass eine Samenschlacht macht. Ihr müsst halt damit rechnen, dass es dann ziemlich ausschaut.
Ja, das...
Rani, was zum Fickteufel war das jetzt wieder?
das war jemand, der von den Kolben spricht, wo er gerne Samen rauspresst. Wie sich das ergießt und dann kann man eine Samenschlacht machen.
Eine kleine Samenschlacht.
Ja, wenn man das Video dazu sieht, wird es deutlicher. Das sind so Schilfrohre, die der zerdrückt und dann fallen da halt ganz viele Samen raus. Aber ja.
Gibt es inhaltlich einen genauen Grund, warum ihm dabei hart einer abgeht?
Ich habe keine Ahnung. Ich hab mich am Ende von dem Clip auch gefragt, was für eine Art von Samenschlacht der denn jetzt genau meint.
Also er drückt sich einen Kolben und dann kommen Samen raus.
Ja, ja, genau. Die ergießen.
Kannst du dich an deine erste Ejakulation erinnern, Randers? Oh Gott, was für ein schrecklich. Willkommen bei Alliteration am Arsch und Reinis ersten Jizzfest. Oma musste einen Eimer bringen. Oma! Der 10-Liter-Eimer ist voll, hol die Badewanne!
Kennst du diese Mr. Bean-Folge, wo der versucht, sein Zimmer zu streichen, indem er einen Eimer weißer Farbe in die Luft sprengt?
Nee, die kenne ich nicht, aber die Story, allein das ist schon super lustig.
Aber Mr. Bean hast du damals gesehen, oder?
Ja, das, ja, klar. Ja.
In meiner Vorstellung damals war das unglaublich viel. Es gab unendlich viele Mr. Bean-Folgen. Die waren ja immer so relativ kurz. Und ich musste dann irgendwann erschreckend feststellen, dass es gar nicht so viele waren insgesamt.
Es waren überhaupt nicht also viele. Wie, das ist total krass. Ich glaube, es gab zwei Staffeln oder so. Ich weiß es nicht. Also sehr wenig.
15 Episoden.
Es gibt insgesamt nur 15 Episoden Mr. Bean.
Ja.
Wow, okay, krass, das ist oder? Krass.
Also ich hätte
damit rechnet man wirklich nicht. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, wo du denkst, da muss es doch total viel von geben. Auch Monty Python Filme und Sketche gibt's gar nicht so wahnsinnig viele. Aber bei Mr. Bean ist es ganz extrem, weil das sind ja.
Also Rowan Atkinson hat damit diese Figur, diese ikonische Figur Mr. Bean geschaffen mit 15 Episoden.
Aber warum haben
die
es nicht fortgesetzt?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht also, war es auch irgendwann auserzählt.
Bean, geht doch, die haben ja noch Mr. Bean den Film gemacht, der ziemlich schrecklich war. Aber ich erinnere mich dran, dass bei Mr. Bean, ich glaube, die zwei Storys kann ich mich am stärksten erinnern. Nee, drei. Wo er am Strand baden gehen will und sich dann einen abbricht, sich umzuziehen, weil da einer beisitzt. Also sitzt ein Mann am Strand. Und eigentlich, ich war halt ein Kind, als ich es gesehen habe, ne? Ich frage mich, ob der Gag heute noch ziehen würde. Also ob ich da heute noch drauf reinfallen würde.
So
aber als Kind habe ich mir
wirklich. Ne?
Ja, ich habe mir halt wirklich auf die Schenkel geschlagen vor Lachen, vor Begeisterung. Und der Gag war natürlich, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, dass der Typ, der da am Strand sitzt, halt blind ist. So, ne? Und
so, jetzt hast du es gespoilert.
Ja, gut, also das spoilert man wirklich nicht viel, ne? Also.
Also ich fand Mr. Bean auch großartig von Anfang bis Ende. Also die Gags, ich weiß nicht, ob die heute noch so gut funktionieren würden, wenn ich es heute nochmal gucken würde. Vielleicht, also ich war halt auch sehr jung, als ich es gesehen habe. Aber diese Sache, als er irgendwie bei einer Prüfung versucht abzuschreiben und dann am Ende irgendwie merkt,
genau,
so.
Genau, das ist der andere, an den ich mich erinnere und wo er eine Bratpfanne kauft. Das sind so die drei, die ich sofort weiß. Wie er eine Bratpfanne kauft, und dann so einen Fisch aus seiner Jackentasche rausholt und ihn dann immer reinlegt, ja, um nachzugucken, ob der Fisch da reinpasst und wie er bei einer Prüfung abschreibt. Genau, das sind so die drei Klassiker, die ich
kenne auch
erinnere.
Die, wo er Möbel kauft und dann mit seinem Auto mit einem Sessel drauf irgendwie so eine Konstruktion baut, dass er mit einem Besen das Lenkrad bedienen kann und so. Und dann damit nach Hause fährt und immer dieses blaue Auto, dieses dreirädige blaue Auto, mit dem er auf Kriegsfuß steht. Mr.
Oh, stimmt.
Also Mr.
Und er spricht ja nie, ne?
Nee, genau.
Nie hat er gesprochen. Und Rowan Atkinson war, soweit ich das weiß, oder bin ich mir sogar ganz sicher, war ja vorher schon ein sehr bekannter Englischer. Also er hat ja Blackadder gemacht, also ja, so eine Art, ja, Royal-Verarsche, und war ein sehr bekannter englischer Darsteller zu der Zeit schon. Ne?
Ja, ja, er hat unglaublich viel schon gemacht, auch Filme und so. Aber Mr. Bean war halt die Rolle, glaube ich, mit der er zumindest außerhalb von Großbritannien dann nochmal richtig durchgestartet ist.
Hat jetzt auch mal nochmal ein junges Huhn abgezogen vor 5, 6 Jahren. Hat nochmal eine 30-Jährige geheiratet, Rowan Atkinson. Ja. Das liegt natürlich nicht an seinem 250 Millionen Dollar Privatvermögen, sondern
bitte,
daran,
also,
dass er so ein geiler Typ ist.
Ernsthaft.
Ja, ekelhaft. Ach. Egal, Reini, wir müssen uns solche Sachen keine Sorgen machen. Wir waren gerade bei deinem ersten Ejakulat. Wie sieht's da aus?
Ja, so wie bei der Folge, die du gerade nicht gewürdigt hast, wo Mr. Bean versucht, einen Raum zu streichen, in dem er alles, was nicht gestrichen werden soll, in Zeitungsfolie einwickelt.
Oh Gott, ich kotz gleich, hör auf jetzt.
und dann gerade noch fliehen kann und irgendjemand anders noch in den Raum kommt, der seinen Hut dort vergessen hat und der dann als Silhouette an der Wand bleibt und alles andere weiß gestrichen. Genau so war.
So war das bei dir.
Ja, so war das. So war das.
Das
war
kann
halt,
ich mir vorstellen. Das war bestimmt ein krasser Moment, wenn du dich so mit 200 Bar an die Wand propellert
hast. Ja, das waren halt 25 Jahre aufgestaute Energie.
Und das nur, weil Oma Hetti der Stützstrumpf runtergerückt ist, als du sie abputzen wolltest.
Ja, du bist widerlich. Wie geht's dir denn jetzt so eine Woche danach? Musst du dich noch vorbereiten für morgen? Also wir nehmen heute an einem Donnerstag auf, ausnahmsweise mal, was sonst unmöglich war, weil du ja quasi sonst im tiefsten Tanztraining gesteckt hättest.
Basti ist wieder back to life jetzt, ja. Mir geht's gut. Heute war der erste Tag, kennst du das, wenn man so eine lange Belastung hinter sich hat, in dem alles von dir abfällt, wo du dann realisierst, dass es jetzt wirklich durch ist? Das war heute bei mir. Also ich bin heute mit meiner Frau und Otto im Park spazieren gewesen und wir haben irgendwie irgendwo in einem kleinen Restaurant da so ein paar chinesische Nudeln gegessen und einen Kaffee getrunken und diese ganzen ganz normalen Dinge des Alltags, wenn man so möchte, so diese ganz normalen Sachen sind einfach weg gewesen. Also alles, was zum normalen Lebensgenuss dazu
gehört. Wie lange war das jetzt? Also wie lange warst du jetzt weg?
Ich war 10 Wochen. 10 Wochen waren es.
Zehn Wochen.
Und 10 Wochen ist schon, das war schon krass. Also das hat mir schon viel abverlangt, das muss man wirklich sagen. Nicht nur körperlich hat es mir viel abverlangt, aber auch auf allen anderen Ebenen. Also ich habe keine Freunde mehr getroffen, ich habe keinen Computer mehr gespielt, ich habe keinen Sport mehr gemacht. Das, gut, wäre abseits dessen auch absurd gewesen, aber ich habe wirklich, nein, ja, also
ich habe keinen Sport mehr. Und sonst bin ich jeden Tag 10 Kilometer joggen gegangen.
Ja, ich bin ein Crossfit-Typ, Reini, ich bin
ein
Crossfit-Typ.
Lieber Basti, morgens einen großen Haufen setzen ist kein Sport.
Hör mal zu, Mister, ich wandel durch die österreichischen Alpen und suche nach Automaten, wo man Wein ziehen kann. Weißt du, dass du jetzt wieder anfängst, dir den großen Sportpapst zu geben, ist ja wohl der größte Witz der Geschichte.
Ich bin heute wandern gewesen. Ich bin heute von Baden nach Mödling gelaufen. Das ist relativ weit.
Von Baden nach Mödling.
Von Baden nach Mödling. Ich kann mal kurz auf Google Maps gucken, was das an Strecke ist. Ich weiß nämlich, ich habe es nicht getrackt oder so. Aber ich bin durch die Weinberge gelaufen. Sehr schön, sehr malerisch. Das sind der direkte Weg 12 Kilometer, aber da ich durch die Weinberge gelaufen bin, waren es wahrscheinlich eher so knapp 20.
20 ja. Kilometer willst du heute gelaufen sein mit deinen kleinen Stampfern?
Ich war etwas über 3 Stunden unterwegs, ja.
Okay, und dann rechne jetzt nochmal nach, Reini.
Ja.
Wie müsste deine Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen sein, wenn du drei Stunden gebraucht hättest und 20 Kilometer gelaufen wollen wärst?
Das ist durchaus drin.
Alter, Reinhard, hör zu. Also selbst bei einem gut durchtrainierten Menschen ist eine Spaziergehgeschwindigkeit von 7 Kilometern...
Ich
war wandern,
ich habe nicht Spaziergehen gesagt und ich sage, es könnten 20 gewesen sein.
Ich sehe hier den direkten Weg, das sind
12, den Google Maps sagt. Ich bin aber tatsächlich relativ große Umwege über die Wanderwege gelaufen. Ja, er hat 20, ist vielleicht ein bisschen viel, aber lass es 16 Reini, gewesen sein.
Hast du schon mal gesehen, wie du durchs Leben schlappst? Du siehst ja, original aus wie eine Figur von den Muppets, Reini. Du läufst auf gar keinen Fall 4-5 Kilometer in einer Stunde. Ich hab Videos von dir, wie du über die Bühne läufst und man kollabiert.
Und du erinnerst dich auch noch, dieses eine Mal, ich weiß nicht mehr.
Oh mein Gott, jetzt holt er wieder aus.
Diese 10 Kilometer, jetzt gerade, wo du durchtrainiert bist, da hättest du vielleicht eine Chance, wobei du ja nicht auf Ausdauer trainiert wurdest.
Naja, du bist ja nur, als du die 10 Kilometer gezogen hast, war der Führer noch im Amt. Okay, hör mal zu, das ist so lange her, das gilt nun wirklich nicht. Also bei aller Liebe, aber
noch mal
die Nummer ist ja wohl durch. So. Ey, Reini, die Herausforderung, hör zu, Mr. Rührei unterm Auge, du wirst auf gar keinen Fall eine Chance gegen mich haben. Ich bin im Shape meines Lebens. Ich komme hier abends nach Hause, meine Frau steht schon in einem seidenen Bademantel in der Tür, streichelt mit ihrem Knie so den Türrahmen und sagt, Tiger, komm her, weißt du? Ich bin in einem Zustand gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin in einem Zustand, den kannst du dir gar nicht vorstellen, Reinhard. Ich bin eine Sexmaschine, verstehst du das? Eke hat aus mir hat aus diesem Körper, der nur eine Hülle war, hat sie einen Menschen geschaffen. Oder wie sie immer sagte, vom Bakterium zum Neandertaler. Und das fand ich sehr nett, wie sie das immer mit dieser osteuropäischen Zunge so sagte zu mir, vom Bakterium zum Neandertaler. Aber sie hat ja recht, sie hat recht.
Du wirst sagen, du bist jetzt in der besten sportlichen Verfassung deines Lebens?
Würde ich blind unterschreiben, ja. Glaub schon, ja. Doch. Also auf jeden Fall, nö, doch. Würde ich schon sagen.
Allein durchs Tanzen oder?
Du allein durch diese Abfälligkeit in Fatty Urbuckles Stimme schon wieder. Also,
Entschuldigung, ich habe zehn
für dich immer noch Bolschoi oder nee, wie hießen die nochmal? Bolschewiken? Nee, anders. Es gibt so einen Boschansk, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Also, was ich jetzt sagen wollte, das ist Hochleistungssport. Okay.
Ja, dass Tanzen Hochleistungssport ist, will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich will in Frage stellen, dass wenn du tanzt, dass das Hochleistungssport ist.
Mieser Pisswogel, du bist. Es hat mir alles abverlangt. Meine Koordinationsfähigkeiten sind mittlerweile auf dem Niveau eines Zen-Mönchs, Reini. Ich kann auf meiner Pimmelspitze so ein Speer kann ich da drauf mehrere Minuten lang problemlos balancieren.
Also ich erkläre dir das als Physiker zwar sehr ungern, aber in so einer Kuhle ist das auch kein Problem.
Respekt.
Ja. Wie geht's dir? Also das heißt, du bist jetzt definitiv auch raus oder musst du noch mal ran? Weil
im Finale werde ich noch mal rangeholt. Ja, es ist die große bunte Abendshow und wir sind alle mit dabei. Genau, im Finale werde ich noch mal aus der Kiste gelassen, um noch mal sexuell alle zu überstrahlen. Darf ich aber mit meiner Zweitsexualpartnerin Ekaterina Leonova darf ich ins Publikum von Let's Dance.
Oh, und du darfst dann zugucken.
Und zuschauen, so richtig erbärmlich.
Du darfst mitwippen und bei 1 und 3 mitklatschen, oder?
In etwa so, ja. Es ist ein bisschen.
Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal drüber gesprochen haben, aber vor 2 Shows oder so gab es ja diesen Disco-Fox-Dance-Off, der da mehrfach, ne? Alter, war das eine Scheiße.
Boah, ist das schlimm gewesen, ey. Am Tag zwischen Freitag und Montag.
Das war der pure Hitmix als Fernsehshow. War ganz ehrlich.
Das war der pure Hitmix für Lobotomisierte. Ja. Also ich meine, es gibt ja viele Dinge, wo wir beide uns recht einig sind. Und ich gehe mal fest davon aus, dass du in deinem Leben auch nie am Ballermann warst.
Nein, da werde ich auch nie landen. Also
niemals.
Malle soll ja schöne Ecken haben, habe ich mal gehört.
Malle schöne Ecken. Schöne Ecken. Schöne ja, Ecken. Wirklich, total. Nein, Malle wird immer von dieser Ballermann-Scheiße komplett überstrahlt. Aber das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist so ein bisschen so, als wenn du die USA auf Texas reduzierst und sagst, ja, das sind ja alles Waffenverrückte. Ja. Das hat miteinander nichts zu tun. Mallorca ist eine wunderschöne Insel voller, naja, unberührter Orte, kann man nicht sagen, aber zumindest voller sehr idyllischer Orte. Und dann gibt es halt noch den Balneario. Und ich bin da mal dran vorbeigelaufen und es kringelt sich in meinem Körper, nur beim Gedanken daran. Also ich finde, mir fällt nichts ein, was ich ekelhafter finde, als den Gedanken, dorthin zu müssen. Ich wüsste auch nicht, was ich dort sollte, also überhaupt nicht.
Das ist halt, ne, also das. Okay, da geht es um Alkohol in erster Linie, aber ansonsten, so musikalisch ist das ja ein eigenes Genre, ne? So Ballermann-Hits, sowas in die Richtung, oder? Also es gibt ja Künstler, die nur da drauf oder nur damit Karriere machen. Allein.
Es gibt so Künstler, die seit vielen, ja, und Micky Krause ist ja alles andere als ein Blödmann. So, das ist ein kluger, ganz normaler, bodenständiger Typ, der halt für sich entschieden hat, dass er diese Musik, der sieht das als Beruf an, ne? Der ist Partysänger, der ist Unterhaltungssänger. Ich hatte schon öfters Kontakt zu dem, ist ein ganz, ganz netter, überhaupt kein zugekokster Assi oder sowas. Nein, total netter, bodenständiger Mensch. Und ich finde es auch legitim, deinen Job so zu machen. Der sieht das als seinen Job an.
Ich finde das auch okay, wenn Leute das als feiern, so, ne? Wenn die damit halt abschalten können. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, nicht mal ansatzweise, aber ich kann es akzeptieren, wenn Leute sagen, so, ja, das ist das Ding da, weiß ich nicht, ich bin halt die letzten oder die anderen 48 Wochen im Jahr bin ich halt Erika und weiß nicht, mein bester Freund ist ein Kopierer, der auch lochen kann. Ne? Und, und in den 3 Wochen oder so, die ich halt da bin, lasse ich halt die Sau raus. Und das ist mein Ausgleich für mein anderes Leben oder so. Ne? Aber ich kann es akzeptieren, ich kann es aber überhaupt nicht nachempfinden. Gar nicht, nicht mal ansatzweise.
Nee, ich auch nicht. Also ich würde mich da auch, ist ähnlich wie Karneval, ich fremdel damit.
Und das, obwohl du in Köln wohnst, ne?
Ja, ich lebe ja nicht in Köln wegen dem Karneval, aber ich kann einfach mit beiden überhaupt nicht connecten. Also ich finde, besoffen sein, Spaß haben, tanzen, Musik mögen, was auch immer, alles total gut und legitim. Aber wenn das in dieser Personalunion mit diesem völlig bewusstlos trinken, weil ja, anders ist es ja nicht zu ertragen.
Ja, das
also
stimmt.
Weder Ballermann noch Karneval. Also Karneval, ja, wenn man das jetzt, nennen wir es mal, traditionell begreift, es gibt ja auch ein paar nette Traditionen am Karneval, okay, kann ich akzeptieren, dass Leute sagen, finde ich ganz schön, ich verstehe es trotzdem nicht, aber ist völlig okay. Aber Ballermann, nüchtern am Ballermann, ist, glaube ich, der schlimmste Ort der Welt.
Ja, ich glaube auch.
Weil dann weißt
auch
du wirklich, was zum Teufel sollst du da machen?
Aber auch besoffen, also was, am Ballermann fände ich es, glaube ich, auch nicht so gut.
Naja, aber besoffen kannst du, es geht ja nur besoffen, anders geht's nicht. Ne? Also ja, ohne besoffen geht's nicht. Und dementsprechend musst du davon abstrahieren, musst sagen, okay, ich schütte mich jetzt eine Woche zu. Aber ich war nie in dem Zustand. Ich habe auch keinen Freundeskreis, der da hinfährt. Ich respektiere Leute nicht, die das machen. Aber der Gedanke, in irgendwie dem Oberbayern oder dem Partystadel rumzustehen und mir irgend so einen drittklassigen Eiermann dabei anzuhören, wie er so eine Semi, also da hat das rote Pferd sich einmal umgekehrt und mit seinem roten Schwanz die Fliegen abgewehrt.
Ich hatte das Gefühl, in unserer Jugend war das, das, was man sich da angetan hat, sowas wie Wolle Petri, das hat man halt besoffen gegrölt, ne? Ich vermisse dich wie die Hölle oder was weiß ich nicht was. Aber wie heißen die Läden auf Malle? Der Bierkönig oder so? Oder?
Der Bierkönig, der Partystadel, ja, genau. Das Oberbayern. Das sind, glaube ich, so die großen.
Genau, aber diese Läden hast du in kleiner, in jeder Scheißstadt. Die gab es in Essen damals auch. In Essen gab es den Pflaumenbaum, die Nachtschicht, der was weiß ich nicht was. Und das gab es auch garantiert in Gelsenkirchen oder sonst wo. Es gibt in jeder Scheiß.
An den Pflaumenbaum erinnere ich mich auch noch. An den Pflaumenbaum.
In jeder Stadt gab es solche Läden, die exakt dem, diesem Ballermann-Feeling nachempfunden sind. Und wo dann auch irgendwie, was weiß ich, Schnapsparty für 50 Cent der Kurze oder so, oder 50 Pfennig waren es damals noch.
Ja, aber ich glaube auch, also es bedient ja eine Sehnsucht in den Leuten. Es gibt ja Menschen, die da Bock drauf haben, Reini. Und das muss man ja im weitesten Sinne auch anerkennen, ist ja der falsche Begriff, aber muss tolerieren, dass Leute sagen, ich mag das.
Ja.
Ich kann es nur nicht verstehen. Also das ist das Gleiche wie pur oder so. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, wo sind all die Indianer hin, höre ich mir jetzt an. Oder manchmal würde ich mir aber diese, naja, das stimmt ja nicht, dass ich diese Gelassenheit in meinem Leben nicht erlebt habe. Also ich war besoffen auf Punkkonzerten und habe mitgegrölt oder besoffen bei Boys That's Fire und habe mitgegrölt.
Aber das hat mit dem Alter oder aufgehört, Pennywise oder? So.
Besoffen auf Konzerten zu sein?
Ja, also das, ja, das auch, weil man auf weniger Konzerten ist. Also zumindest die meisten Leute, die ich kenne, sind auf weniger Konzerten. Aber auch wenn man da ist, man ist weniger, weniger so sorglos betrunken. Man ist halt gesetzter, hätte ich jetzt mal gesagt. Und diese, also diese Leichtigkeit der Jugend, wenn man das mal so nennen möchte.
Leichtigkeit der Jugend.
Ja, das klingt jetzt, als ob ich gerade irgendwie Mancherie in Mixer werfe und mir
Nee, es klingt eher, als wenn du dir ein Glas Maria Kron einschenkst und deinen Lieblings-40er-Jahre-Film einlegst. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, diese Unbesorgtheit, ne, die man früher als Jugendlicher oder als Student auch noch halt so in den Tag hineingelebt ist oder in die Woche. Vielleicht war das auch nicht für alle so, aber ich hatte das Gefühl, dass das damals für alle so war. Die ist irgendwie weg, weil man ja doch irgendwie sowas wie, man denkt an seine Arbeit irgendwie, die man noch zu erledigen hat oder was man vielleicht an die Steuer, was man mit seinem Leben anfangen will oder so. Diese Unsterblichkeit nennt man das ja häufig, aber nicht diese Unsterblichkeit, dass man dumme Dinge tut, sondern dieses, man hat noch alle Zeit der Welt Gefühl und man guckt einfach mal, das ist irgendwie weg, oder? Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. Oder geht nur mir das so?
Das ist weg. Nee, das ist weg, total, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es eine, das klingt jetzt doof, aber dass es ein Irrglaube ist, zu denken, dass das früher da gewesen wäre. Die Probleme waren nur anders.
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, mein Gott, denk dran, also die schlimmsten Gefühlswallungen, die schlimmsten Sorgen oder Traurigkeiten wegen irgendwelcher Banalitäten hattest du in diesem Alter, ne, weil, keine Ahnung, die du verehrt hast, dich nicht wollte oder, ne,
ja, also. Ja, weil du dir Sorgen drum gemacht hast, weil am Monatsende dein Konto irgendwie 200, 300 Euro im Minus war, immer. Das war bei mir immer so. Und wenn ich dann irgendwie einen Monat sparsam gelebt habe, habe ich versucht, mich von diesem Dispo wieder runterzuarbeiten, ne.
Ja, du sprichst ja jetzt von 20, 25, ich spreche jetzt eher so von 15, 16.
Ah, okay. Ne?
Also da, ja, wo da, man noch nicht.
Taschengeldzeit.
Taschengeldzeit, genau. Und da war, also diese Unbeschwertheit von damals, klar, die ist nicht mehr da, aber jetzt zu glauben, dass es da keine Sorgen gab, ist natürlich auch Quatsch. Also auch da hatte ich Sorgen, die waren nur anders gelagert. Also ich weiß zum Beispiel mal, dass mein bester Freund eine Beziehung angefangen hat zu einem Mädchen, ohne groß zu wissen, dass ich auf die stehe, in die ich unsterblich verliebt war. Und mein Gott, hat mir das Herz gebrochen. Und dann sind die sogar noch in Urlaub gefahren mit einem anderen Pärchen. Und ich bin als einziger Single, naja, was heißt nicht eingeladen gewesen. Oder? Nee, ich bin nicht mitgefahren. Okay. Nee, sie haben mir dann irgendwann gesagt, also so in so einem Abendessen irgendwie, wo wir irgendwie Spinatlasagne gekocht haben. Ursprünglich war es nämlich als gemeinsamer Hollandurlaub geplant und auf einmal gab es zwei Pärchen und einen Single. Also vorher waren es einfach fünf Leute. Ja. Und dann haben sie mir so offeriert, ob das okay wäre, wenn ich nicht mitfahre. Und ich dann so, weißt du, aber in so einer erwachsenen Art und Weise gesagt, nee, ist total okay. Macht euch einfach eine schöne Zeit.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also,
genau. Und dann bin ich rausgegangen und habe ein Loch in die Mülltonne meiner Eltern getreten. Aber wirklich, also so richtig so voller Wut und Hass und so habe ich und mein Vater am nächsten Morgen so, da ist ein Loch in unserer Mülltonne und ich so, keine Ahnung, was da passiert ist.
Warst du mit den Leuten dann noch länger befreundet? Weil das stelle ich mir sehr schwierig vor danach.
Also dann einer von denen ist Patrick, den kennst du gut, das ist mein Trauzeuge. Ja.
Pede.
Der Wichser. Ja. Pede zum Beispiel, ja. Aber ich weiß noch, wie wahnsinnig getroffen ich davon war und wie schlimm das war. Und auch in, also mein Gott, es ist bis heute mein ältester und bester Freund und das ist lange vergessen in Bezug auf immer, also ich trage ihm das nicht nach und wir waren Kids, aber trotzdem weiß ich halt noch, dass mich das damals hart abgefuckt hat.
Ja, verstehe ich. Bitter.
Also ja, das war bitter, das weiß ich noch. Und das meine ich damit, dass alles immer ein, in Anführungszeichen, Kind seiner Zeit ist.
Ja, das stimmt. Ja,
also,
da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? So Sachen, über die man sich früher gefreut hat, wie irgendwie, war das Schulzeit noch? Diablo 1 müsste noch Schulzeit gewesen sein, als man dafür blau gemacht hat und das irgendwie ein riesengroßes Ding war und Spaß und so. Und heute hast du deinen Pile of Shame mit Sachen, die du nicht mehr spielen kannst, weil dir die Zeit fehlt oder die Energie oder so. Ne? Oder weil du einfach nicht bereit bist, Lebenszeit in so ein Spiel zu versenken, wo du früher nicht mal drüber nachgedacht hast.
Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, wo du recht hast, ist, was damals anders war, war natürlich so dieses, also finanziell, nee, jetzt ist ja auch Quatsch, ich habe heute keine finanziellen Sorgen. Ich habe viel weniger finanzielle Sorgen, als ich je hatte.
Ja.
Aber diese Unbeschwertheit in Bezug auf andere Situationen, die ist weg. Das ist, allein wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, ne, durch Let's Dance, wie viel liegen geblieben ist, das ist einfach unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich war ein Jahr meine Steuerberaterin ist wahrscheinlich kurz davor, aus dem Fenster zu springen, weil ich mich da seit einfach mal 3 Monaten nicht mehr gemeldet habe. Ich habe also einfach einen Berg aus Scheiße auf dem Tisch liegen. Und das waren Sachen, die in diesem Alter damals mit 10 oder mit 15 nicht da waren.
Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, die hatte man auch zu Studienzeiten nicht, ne? Also so Mitte 20 oder so, klar, da war es finanziell alles viel, viel enger, ne? Wie gesagt, halt immer den Dispo am Monatsende und irgendwie, wenn der Monat zu Ende ging, hat man auch mal Leergut aus dem Keller irgendwie weggebracht, damit es noch für Pesto und Nudeln gereicht hat, so in etwa. Das hat man natürlich heute auf keinen Fall mehr. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Zeit damals eine unbeschwertere war, auch wenn es mit viel Lernen und viel Scheiße verbunden ist, aber dieser Blick auf den Schreibtisch und da liegen Sachen, den gab es früher nicht. Hatte ich das also?
Nee, den gab's nicht.
Oder man hatte nur eine Sache, um die man sich kümmern muss. Also ich habe während meines Studiums auch oft genug irgendwie mit Nervenzusammenbruch quasi zu Hause gesessen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht und so. Aber irgendwie ist es trotzdem heute anders, weil im Grunde ist es ja heute so, dass es eigentlich gar keinen Druck von außen gibt, gar keine Bedingungen. Also alles, was man sich an
Sachen, innerer Druck.
Ja, genau. Alles, was man irgendwie so sagt, so das muss gemacht werden oder das muss, wenn man genau drüber nachdenkt, kann man eigentlich sagen, einen Scheiß muss ich. Ne? Also einen Scheiß muss man machen. Gerade wenn man irgendwie so wie wir in so einer selbstständigen Situation ist, klar, du musst irgendwie gucken, dass du auch in einem Jahr noch Geld verdienst. Das heißt, du kannst nicht einfach alles liegen lassen, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, sagst, du bist ein Jahr raus, dann bist du nicht ein Jahr raus, dann bist du raus. Ne? Ganz raus.
Richtig, also das ist zum Beispiel bei mir nicht möglich. Ne? Also dieses, Ich nehm jetzt mal ein Sabbatjahr oder so. Mit der Scheiße müssen wir gar nicht um die Ecke biegen. Ja, das
geht bei mir
und
auch
nicht. Subtile,
jetzt ein Jahr also keine Podcasts machen, kann ich auch nicht machen.
Genau, ne? Also auch da in dem Bereich. Aber auch bei ich kann problemlos die Kredite, die ich habe, bedienen. Aber ich muss dafür arbeiten.
Ja, so also wie jeder andere auch.
Wir haben eine Wohnung gekauft, genau, wir haben eine Wohnung gekauft. Ich habe noch andere Immobiliensachen, wo ich mit drin bin. Also ich habe einfach Schulden, große Schulden, die man, die jetzt nicht, weißt du, die ich nicht aufgenommen habe und gedacht habe, oh fuck, ich kann mir das nicht leisten, sonst hätte ich es ja nie getan.
Nein, deshalb man muss da ein bisschen unterscheiden. Also Schulden klingt jetzt so, als ob du hoch verschuldet wärst. So, ja, schon, aber so verschuldet, so verschuldet in Anführungszeichen wie jemand, der sich ein Haus gekauft hat, halt, ne? Also genau. Es ist jetzt nicht so, das ist ein anderes Verschuldet als jemand, der irgendwie seit 3 Monaten seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und hoch verschuldet ist, weil, was weiß ich, Spielschulden oder sonst was. Ne? Das ist, dem steht ja immer noch ein Wert gegenüber. Ne? Ich meine, ich habe auch eine Wohnung in Ludwigshafen, ich habe auch einen 6-stelligen Betrag Schulden bei der Bank im Wesentlichen, aber dem gegenüber steht halt diese Wohnung. Ne?
Genau, und aber ich kann ja gar nicht sagen, ich glaube, dass ab einem bestimmten Alter wirklich der innere Druck unverhältnismäßig mehr größer ist als der äußere Druck. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu damals. Damals war der Druck eher von außen kommend, ne, dass dann gesagt wurde, ja, du musst aber das und das machen, damit ihr das. Also ich werde diese Rede von unserer Lehrerin nie vergessen, die uns irgendwie einen langen Sermon hielt darüber, dass wenn wir das Abitur nicht gut machen, dann werden die Unis uns nicht annehmen. Und wenn die Unis uns nicht annehmen, dann werden wir ja sowieso das nicht. Und dann werden wir das nicht und das nicht und das nicht. Und die hat uns wirklich so eine Angstspirale vor unseren Augen gezeichnet. Ja. Und wir waren halt alles junge Menschen. Weißt du, wir waren einfach Teenies, so, wo die dachten, ja, diese Frau wird schon recht haben damit, ne?
Ich bin,
das war einfach.
Hallo, die ist Lehrerin geworden. Die hat's auch nicht geschafft. Das. Nein.
Ich fand das im Rückblick, ich fand das ganz schlimm. Also, die hat mir wirklich die wollte mir erzählen, dass meine Abiturnote in Mathematik, von der ich vorher ja schon wusste, dass es maximal 3 Punkte werden, selbst mit viel Lernen werden es nicht mehr als 3 Punkte werden, dass die bestimmen wird, an welcher Universität ich aufgenommen werde. Kein Mensch auf der Welt hat jemals wieder mein Abiturzeugnis angeguckt.
Ja.
Niemand.
Ja, ist bei mir genauso.
Ich weiß nicht mal, wo ich das hätte, wenn ich es bräuchte. Also, keine Ahnung.
Ich hab's irgendwo in irgendeinem Karton im Keller. Das wird aber auch nie wieder irgendjemand sehen wollen für irgendwas. Aber ich finde das einen interessanten Gedanken, weil mir ging das auch so, dass das so ein Weg war. Ne? Also irgendwie in der Schule wurde dir gesagt, du musst dein Abi gut machen. Ne? Also, oder du musst dein Abi überhaupt schaffen. Angstspirale würde ich jetzt nicht sagen, das geht einen Ticken zu weit, zumindest bei mir. Also nicht schaffen ist halt auch eine Option, aber es geht dann schon irgendwie. Aber ich würde dir zustimmen, dass man sagt, man hat immer Druck in der Hinsicht von außen vorgegeben bekommen. Ne? Sowas wie, du machst halt dein Abitur und danach gehst du studieren. Das war auch was, ich habe nie darüber nachgedacht, nicht studieren zu gehen. Weil meine Mutter hat das irgendwie so vorgesehen. Die sagte so, ja, du machst Abi und wenn du Abi hast, kannst du ja studieren gehen.
Obwohl du ja im Gegensatz zu mir nicht aus einer Akademikerfamilie kommst. Genau.
Also meine Eltern dachten so, ja, dann kann der Junge Abi machen und dann kann er ja studieren gehen. Was das bedeutet am Ende, war für die auch vollkommen unklar, weil weder meine Mutter hat studiert noch mein Vater hat studiert. Aber die wussten, wenn du studiert hast, das ist so, also Bildung, dann geht es einem finanziell am Ende wahrscheinlich besser. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist.
Ja, obwohl das ja jetzt auch so ein Diskurs. Was nicht ganz, ja, aber da habe ich letztens, bin ich auch so ein bisschen in so ein Wespennest getreten. Ich habe nämlich genau darüber getweetet, dass wir aus einer Generation bestehen von Leuten, von denen erwartet wird, dass sie 20 Jahre Berufserfahrung haben, bevor sie anfangen, dass sie irgendwie 7 unbezahlte Praktika machen nach ihrem 10 Jahre alten langen Studium. Und da haben mir halt ganz viele Leute dazu geschrieben, ja, Bielendorfer, bei dir vielleicht, du verwöhntes Wohlstandskind, aber wir haben mit 16 unsere Lehre angefangen und mit 22 unser erstes Haus gebaut.
Ja.
Wir leben mittlerweile in Zeiten, in denen das Handwerk oder Ausbildung zu machen, jetzt nicht nur das Handwerk, das klingt jetzt so, als müsste man Schreiner werden, aber in denen aus irgendeinem Grund, ich bin damit auch aufgewachsen mit diesem Bewusstsein, es gab gar keine Option, dass ich nicht studieren gehen würde. Genau, alle in meiner Familie waren studieren.
Bei mir war das auch so, es gab, wenn man Abi gemacht hat, also meine Eltern haben mich nie dazu gedrängt, gezwungen oder so, aber das war so der logische Schluss. Du hast dein Abi gemacht, dann gehst du halt studieren danach. Und das ist, also wie du richtig sagst, das ist eigentlich totaler Quatsch. Du kannst auch dein Abi machen und dann eine Ausbildung machen, eine gute. Also das, was du, ich würde auch sagen, das, was du irgendwie an Geld verdienst schon, während du arbeitest nach deiner Ausbildung, ne, das holst du mit einem Job, bei dem du studiert hast, nur schwer wieder rein. So auf die Lebenszeit gerechnet.
Das weiß ich, kommt natürlich drauf an, was du, wenn du Architektur studierst und ein Architekturbüro aufmachst oder Psychologe oder Medizin, dann kannst du schon relativ viel Geld verdienen.
Ja, aber das schon.
Das muss man, aber du was musst ich an Studienfächern wahnsinnig scheiße finde, ist, also erstens ist der gesamte Studienmarkt komplett intransparent. Du gehst dann zu so einem Vorbereitungstag an der Uni und dann erzählen dir irgendwelche Leute, ja, wir sind Linguisten. Also bei uns, da lernt man ganz viel über Sprache. Und dann kommt da irgend so ein Schluffi rein mit einer John-Lennon-Frisur und einer lustigen Nickelbrille und sagt, ja, da kann man danach dann ganz toll an der Uni über mittelalterliche Sprachen forschen. Mhm. Aber sonst kann man sich das gefaltet in den Arsch schieben.
Ja, also, ja,
das ist ja einfach so. Also man muss sich mal vorstellen, wie viele Dinge man an Universitäten studieren kann, die einfach nichts bringen,
ja,
die einfach komplett sinnlos. Ich meine das nicht böse, liebe Soziologen, aber sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Arbeitsmarkt für die Leute.
Dafür musst du nicht mal Soziologe sein.
Ich meine
Soziologe
das nicht böse,
sein.
Liebe Germanisten, so, weißt du? Kein Mensch braucht Germanisten außer an den Schulen.
Du kannst,
so, das ist einfach,
versuch mal einen Job als Physiker zu finden. Also natürlich findest du irgendeinen Job als Physiker.
Aber das,
ne,
ist doch Quatsch. Als Physiker ist doch so ziemlich das Einzige, wo dir überall die Türen,
ja,
aufstehen,
nein,
oder nicht?
Nee, nicht so richtig, weil du kannst halt viel, aber nichts richtig, ist das Problem, ne? Du kannst, also.
Ja, das hast du schon mal gesagt, aber ich verstehe das nicht ganz. Also,
du landest in so klassischen Berufen, wo du irgendwie, was weiß ich, wo du halt viel Mathe machst oder so, ne? So Risikobewertung oder ganz, ganz, ganz viele Physiker landen im Bereich Softwareentwicklung, also so Programmieren und ähnliches. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war bei diesem Lebensweg, ne, so, du machst Abitur, du gehst studieren oder so, war das bei mir so, dass immer so, ja, dann machst du halt den nächsten Abschluss danach, ne, war so irgendwie so, ja, machst mal Abi, ne, dann gehst du halt zur Uni, dann machst du dein Vordiplom, dann machst du dein Diplom und wenn du mit dem Diplom, also, ne, ich war mit meinem Diplom fertig und hatte nicht mal geguckt, was ich an Jobs überhaupt machen könnte. Ne, weil das war so, ach ja, ach, ist jetzt vorbei, ja, ist aber schlecht, ne, das ist so, was mache ich denn jetzt? Dann so, ach, da, guck mal, ich kann promovieren, ich bleibe einfach noch ein bisschen hier, ja, und so bin
genau,
ich.
Genau, das ist ja so dann die Story, weißt du, und der, ja, das Gleiche, was er hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, diesen Tweet mit dem, das größte Schneeballsystem aller Zeiten ist das Philosophiestudium, man studiert Philosophie, um irgendwann an die Uni zu gehen, um anderen Leuten Philosophie beizubringen, die dann an die Uni gehen, um Philosophie zu studieren. Um anderen, ja, Leuten Philosophie beizubringen. Das klingt jetzt absurd, aber genau so ist es.
Ja.
Es ist auch gar nicht böse gemeint, liebe Philosophen, aber kein Mensch braucht euch. Das ist einfach,
nein,
so.
Das würdest
also,
du
das
nicht
ist,
sagen. Also,
aber Reinhard, würdest du in wie vielen Firmen, also, sagt irgendjemand, verdammte Scheiße, also wir haben jetzt hier die 8 Informatiker, um unsere Firmenstruktur aufzubauen. Wir haben jetzt den Typen, keine Ahnung, hier. Wir haben die 3 BWLer, die uns irgendwelche Projekte durchrechnen. Und wir haben die Typen, die das Projekt durchführen. Wisst ihr, was wir jetzt noch brauchen? Wir brauchen jetzt noch einen, der richtig schön ein bisschen was über, keine Ahnung, was weiß ich,
also ich kenne
Karl Popper erzählen
also
kann
ich,
oder
ich
so.
Ich kenne Philosophen, die auch promoviert haben und so, die dann im Journalismus gelandet sind und irgendwie für die Zeit schreiben.
Ja,
oder,
ja, ne, Reini,
oder,
ja,
oder,
das, also,
oder in der Politik.
Oder Richard David Precht, der bei Lanz im Studio wohnt, aber 99% der Leute haben einfach keinen Job danach.
Ja, natürlich gibt es das ein oder andere Fach, wo, also, ne, wenn irgendwas Naturwissenschaft.
Es müsste eine Studie, weißt du, was es geben müsste? Eine Studieampel. Es müsste eine Ampel geben an der Uni, wo so grün-rot einfach markiert ist, was es bedeutet, wenn man das studiert hat, so, ne?
Ja.
Und Das wäre eine wirklich gute Idee. Und dann müsste da angezeigt werden, ja, mit dem Studium kannst du diese Jobs machen und das Bedürfnis nach diesen Jobs, Gaslaternenanzünder zum Beispiel, ist gering. Damit man auch wüsste, bevor man anfängt, irgendwie völlig sinnlos 10 Jahre seines Lebens irgendwo reinzupowern, dass es für einen Arsch ist.
Ja,
Reini,
aber da finde ich, ist schon auch eine Fehlannahme im Studium drin, die wir immer noch haben und die wir auch bei vielen Ausbildungen und so haben, ne? Die viele, viele Leute, die du fragst, warum studierst du das denn? Ne? Zum Beispiel irgendeinen Ingenieursberuf oder so oder eine Naturwissenschaft, also da selbst selten, aber bei vielen Ingenieursberufen oder BWL oder so, ne? Warum studierst du das so? Ja, weil ich einen geilen Job haben will danach. Ne? Also das Lebensziel ist der Job. Also irgendwie finde ich das falsch. Also man sollte irgendwie, ich denke, um glücklicher zu sein, sollte man das machen, wo man Bock drauf hat, wo man Interesse dran hat. Und nicht, weil man einen geilen Job haben will. Also ich glaube auch nicht, dass auch nur ansatzweise so viele Leute, wie dieses Studium beginnen, Leute wirklich Bock drauf haben, auf Medizin oder Gesetzestexte zu wälzen. Ne, also wer kennt es nicht, ne? Der Ansgar, der schon in der 12. Klasse gesagt hat, am liebsten lese ich abends das bürgerliche Gesetzbuch.
Ne? Oh Gott, BGB Ansgar, das ist aber bedeutlicherweise wirklich so eine Karikatur. Ich bin bei den Julis und ich habe meinen ersten Anzug mit 15 bekommen und gemeinsam mit meinem Vater werde ich keine Kanzlei, sondern eine Justizität, wie nennt man das? Justizität? Weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung.
Sozietät. So werde ich eine Sozietät bilden und denkst so, fick dich, Ansgar, du dummes Arschloch.
Ja, wenn das
auf solche Leute hat gar keiner Bock.
Dann hörst du auch, ja, ich habe auch Hartz IV, Sozietät.
genau. Nein, jeder Mensch soll letztlich tun, was er will. Aber ich finde, das ist eine der größten Krüxe unseres Lebens. Gibt es das überhaupt? So ein Plural von Krux. Eine der größten Krüxe unseres Lebens ist, dass wir nicht darauf vorbereitet werden, was das Leben von uns will.
Ja,
wir sind kein Naturvolk mehr.
Und auch, was wir vom Leben wollen, finde ich auch. Finde ich auch, ist auch ein Ding, das viel zu kurz kommt, auch in unserem Bildungssystem, dass wir überhaupt lernen, was wir selber wollen. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie ihre Ausbildung oder ihr Studium halt abgeschlossen haben und danach erstmal in so ein Loch gefallen sind, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Oder die während ihres Studiums irgendwie gemerkt haben, so, nee, das ist eigentlich totaler Dreck, was ich hier mache, oder total kacke, ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber die 3 Semester ziehe ich jetzt noch durch, damit ich einen Abschluss habe. Und in der Zeit mache ich schon irgendwas anderes. Also ich meine, ich arbeite ja jetzt gerade auch nicht als Physiker. Ich finde Wissenschaft super interessant. Ich lese super gerne viel dazu. Ich probiere gerne Sachen aus, mache gerne Experimente und so weiter. Aber im wissenschaftlichen Betrieb arbeite ich ja gerade auch nicht, weil scheiße bezahlt ist. und insgesamt auch schwierig ist, da zu arbeiten. Also jetzt nicht schwierig, fachlich schwierig, sondern schwierig den Umständen entsprechend. Also die prekären Beschäftigungsverhältnisse und so. Da hätte ich halt keinen Bock drauf.
Aber ein Stück weit ist das schon so, dass wir, wie soll man sagen, eine Generation oder mehrere Generationen der Orientierungslosen sind, ne?
Ja, das.
Also
viele Leute aus meiner Schulzeit damals haben auch nicht das, also sind am Ende nicht das geworden, was sie laut ihrer Abi-Zeitung quasi werden wollten. Ne? Also hätte mich,
laut ihrer Abis.
Ja, also beim Abi wurden die Leute ja auch mal gefragt, und was willst du mal werden, was willst du mal machen? Dann hatten die Leute halt Arzt, was weiß ich nicht, sonst was. Ich würde sagen, nicht mal die Hälfte der Leute hat am Ende das gemacht, was sie zu der Zeit irgendwie als junge Erwachsene geplant hatten. Ne? Also wenn ich in meine Abi-Zeitung reingucke.
Und wir beide ja auch nicht.
Nee, genau, also, bei mir stand auch drin Maschinenbau studieren. Habe ich 2 Semester gemacht, da habe ich gemerkt, das ist kacke. Und habe dann angefangen, Physik zu studieren. Ja, ich war nicht der Hellste.
Aber Reini, was soll man denn mit 17 Jahren im Abitur auch über Maschinenbau wissen?
Ja, nix, also die Sendung mit der Maus.
Also
du
das
weißt,
Einzige, was ich wüsste, wäre, ich möchte dann gerne zum MIT gehen und so einen lustigen Laufroboter produzieren, der dann irgendwann Kriege für mich kämpft.
Du
so.
Weißt halt
dafür
nix,
würde
ne?
ich Maschinenbau studieren. Und nachher bin ich dann der Typ, der so Wurstschredder baut oder sowas. Den Kutter.
Kutter,
ich
bin der Kutter. In deutschen Dokus heißt das immer der Kutter.
Der Kutter. Ich bin das arme Schwein.
Und wie wir alle wissen, muss da noch Eis mit rein, weil es sonst zu heiß wird.
Genau, sonst wird die Wurstmasse zu heiß.
Das Brät.
Das Brät wird zu heiß. Reini, das ist so entwürdigend, aber es ist ja wirklich genauso.
Ja, ich finde es aber irgendwie, ich glaube, das ist, ich frage mich, ob das so ein Luxusproblem ist, ne? Also bei der Generation meiner Eltern war das irgendwie noch so, du hast den Job gemacht, den du bekommen hast oder das, was halt ging, ne? Mein Vater ist 43 geboren worden, ne? Also das waren dann die späten 50er oder so, ne? Also noch Anfang der 60er, als bei dem irgendwie darum ging, was der denn für einen Job macht, ne? Und da war nicht irgendwie mit, ich gehe studieren oder so oder mach irgendwie die Ausbildung, wo ich Bock drauf habe, sondern hast du das als Job gemacht, was halt da war, ne? Je nachdem, in welcher sozialen Schicht du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, ob das so ein kleines Luxusproblem ist, das wir jetzt, sagen wir mal, haben. Aber diese Unzufriedenheit mit, wobei Unzufriedenheit ist auch zu hart. Orientierungslosigkeit, hast du ja gerade gesagt. Ich glaube, das ist ganz passend. Diese Orientierungslosigkeit bei dem, was man eigentlich mit seinem Leben anfangen will. Es gibt so viel, was man tun kann.
Ja, richtig, es gibt so viel und die Wege sind so zahlreich. Und wer nimmt einen an der Hand? Das klingt blöd, wenn man das so sagt, aber wer nimmt einen an der Hand und sagt, hier, da geht der Weg lang? Niemand.
Ja, genau, aber das ist das Geile. Man erwartet das immer noch. Ne? Mir geht es auch immer noch so, dass ich das Gefühl habe, da sind die Erwachsenen, die wissen schon, das sollen mal die Erwachsenen machen. Also so, man fühlt sich immer noch jung und ich werde dieses Jahr 40. 40!
Ja, scheiße, ne?
Ja, nee, hätte mir das mit 20 jemand gesagt, würde ich sagen, ja, mit 40 bin ich ein alter Mann, irgendwie was weiß ich, verheiratet, hab ein Kind und baue ein Haus oder was weiß ich nicht was, oder ne, ende als Schnapsleiche am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Aber
und jetzt bist du ein Fett, sag mal, im Podcast.
Ja, richtig, und wohne in der Nähe von Wien, beziehungsweise in Ludwigshafen, pendel da hin und her und mach Podcasts. Das ist so absurd, das ist einfach nur absurd.
Ist doch so, aber das hätte auch nie jemand vorhersehen können, Reini, was passiert. Ne? Also das war ja nicht absehbar. Also, und deswegen, ich finde, das klingt jetzt so hart, das zu sagen, aber man sollte nichts bereuen. Bereuen ist irgendwie, weißt du, also das, was soll man bereuen? Also eigentlich nichts.
Vielleicht Sachen, also ich Sachen, die, also da haben wir ja schon häufig gesagt,
liegen gelassene Gelegenheiten,
ja, genau,
ne?
Sowas. Aber man muss auch nicht jede Gelegenheit mitnehmen. Das ist auch was ich lernen musste in diesem Reigen des selbstständigen Arbeitens irgendwann, in das ich ja auch so reingerutscht bin, nie geplant habe, selbstständig zu sein. Du musst nicht alles machen. Man muss nicht jede Gelegenheit mitnehmen. Es ist manchmal besser, Sachen nicht zu tun. Auch für sich selbst.
Das ist der alte Satz, den ich, glaube ich, im Podcast auch schon oft gesagt habe, der mir mal jemand gesagt hat, ja, deine Karriere bildet sich nicht durch die Dinge, die du tust, sondern durch die Dinge, die du nicht tust. Und in meinem Fall ist das auch so. Also jetzt auch durch Let's Dance zum Beispiel kommen natürlich auch Anfragen rein, auch für viel Geld, wo ich dann trotzdem sage, auf gar keinen Fall. Nein, mache ich nicht. Also einfach, weil das nicht ich bin. So, natürlich macht man manchmal Dinge, die nicht...
Känguru-Hoden esse ich nur in meiner Freizeit, wenn ich es selber will.
Genau, da will ich keine Kamera dabei haben. Und ein Softporno mit einem 8 Meter Dildo im Arsch, das will ich auch nur privat erleben. Nein, du weißt, was
ich
meine.
Schön, das ist also bei dir ein Softporno. Okay, dann will ich nicht wissen, was die harten Sachen sind.
Ja, genau, das ist soft. Das ist absolutes Softporno. Nein, aber dieser... ich möchte nicht, also ich finde bereuen insgesamt doof. Bereuen würde ich, das Einzige, was ich im Leben bereue, sind die Momente, wo ich Menschen verletzt habe. Mhm. Ohne dass ich es, oder nee, wo ich einfach Menschen verletzt habe, ohne dass das, wo ich mich falsch verhalten habe, das bereue ich irgendwie. Aber sonst bereue ich eigentlich nichts. Vielleicht auch, weil es gut ausgegangen ist. Weißt du, das ist natürlich jetzt auch aus meiner sehr exponierten Lage zu sagen, ich bereue nichts. Also ich meine, ich bin ein dummes Schwein, der faulste Mensch, der je gelebt hat, habe faktisch gar keine Fähigkeiten außer labern und lebe ein absurd luxuriöses Leben aufgrund einer einzigen Fähigkeit, die ich habe, nämlich quatschen. So, also sonst kann ich nichts, Reinhard, wirklich. Ich bin jedes Mal überrascht. Ich musste heute das darfst du keinem erzählen, an unserem Briefkasten, wir haben so einen Metallbriefkasten.
Ja.
Und da musste das Namensschild ausgetauscht werden. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich mach das, ne? Da ist dann so eine Klemme, die muss gelöst werden, da wird dann das neue Metallschild reingesetzt und da müssten in unserer Garage, die zur Straße hin ist, mussten 4 Löcher gebohrt werden, um dort ein Schild anzubringen, dass man da nicht parken darf, weil man sonst abgeschleppt wird und so. Und dann bin ich da hingegangen, habe ein Loch gebohrt, habe direkt fast den Bohrer also in die Wand gerammt. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen Fingernagel abgebrochen beim Versuch, dieses Briefkastenschild zu installieren. Und dann bin ich hochgegangen, habe meiner Frau tief in die Augen geguckt, habe 8 Posterstrips mitgenommen.
Ernsthaft?
Und habe jetzt, und habe jetzt mit 8 Posters drin, nicht nur, also die sind wirklich toll, ich bin ein großer Fan davon, aber nicht nur das Schild an unserem Briefkasten installiert. Ja, das hat sehr gut funktioniert, sondern aber auch.
Du bist der unfähigste Mensch, den ich kenne, immer ernsthaft. Ich bin irgendwie immer wieder erstaunt, das was du Frau, handwerklich das nicht so sagst. Kannst.
Ich kann nichts. Also wirklich, ich fand es schon mutig von ihr, dass sie mich überhaupt losgeschickt hat.
Mit einer Bohrmaschine?
Aber sie war heute ein bisschen platti. Ja, also überhaupt, dass sie auf die Idee kam, dass ich das machen könnte. Aber ich habe gedacht, wenn sie an mich glaubt, sollte ich das vielleicht auch tun. Und dann bin ich gegangen. Und dann ist auch dieser traurige Moment, wenn man so die Treppe hochkommt, so nach 1,5 Stunden verschwitzt und sie mich anguckt und sagt, hat alles geklappt? Und ich sage, ich muss mal kurz gucken, wo die Posterstrips sind.
Wenn ich nächstes Mal bei euch bin, mache ich das gerne richtig an die Wand.
Und Reini, das Allerschlimmste ist, ich habe von den 8 Posterstrips nur 4 gebraucht, aber habe trotzdem alle 8 verbraucht, weil ich mir 4 davon ins Gesicht geklebt habe. Die Dinger kleben so schnell zusammen. Ich habe immer noch Posterstrip in den Haaren, Reini, es ist einfach so erniedrigend. Ich kann nichts. Wirklich. Manchmal stehe ich da selber so fassungslos, weißt du, und ich denke so, ich kann nichts. Einfach, ich weiß nur, letzten Sommer, als ich versucht habe, hier Stand-Up-Paddling zu lernen und nachher 10 Leute um mich herum standen, Kinder, die mich angeguckt haben, gesagt haben, du musst links, also du musst rechts. Und ich kann
also
Stand-Up-Paddling. Ja, einfach nur auf einem scheiß Brett stehen, Remford. Ich kann es nicht.
Dafür braucht man ja auch Koordination und so. Ich bin eher immer wieder erschrocken und fasziniert bei dir. Also ich bin immer noch nicht sicher, ob es wirklich Unfähigkeit ist oder eine gezielte, gestreute Pseudo-Unfähigkeit, um Sachen nicht tun zu müssen. Also.
Das ist das Geile, das ist irgendwann ineinander übergegangen. Ja. Ursprünglich war es so eine geplante Pseudo-Unfähigkeit, damit einfach Leute mir alles abnehmen und irgendwie sagen, ach komm, ich mach das jetzt lieber in 3 Minuten und bring die Scheiße hinter mich. Anstatt dass ich dem Bielendorfer dabei 2 Stunden zuschaue, so habe ich zum Beispiel meine Frau gut konditioniert. Und irgendwann ging das in eine grundlegende, komplette Unfähigkeit über. Ich kann einfach nichts.
Ja, das, also ich bin so handwerklich mittelbegabt, würde ich mal sagen. Also ich kann ein paar Sachen machen, ich bin aber noch
nee,
weit.
Nee, du bist schon sehr begabt.
Nein, ich bin, Moment, ich bin aber noch weit entfernt von jemandem wie unserem Freund René, der, wenn er irgendwie bei dir vorbeikommt und ein Bild aufhängen soll, eine Kreissäge mitbringt, weil er ja zufällig auch noch irgendwie die Dachbalken gerade machen kann oder so. Ne? Also René ist schon krass. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich weiß noch, als er auf unserer Hochzeit war und uns Honig geschenkt hat und mit den Worten, das ist von meinen Wirtschaftsvölkern. Und ich dachte so, what the hell? Ja, ich Imker noch so nebenbei.
Und er dann so irgendwie so im Garten Flammlachs zubereitet und sagt, das ist von meiner Lachsfarm, die einzige im Rhein. Und denkst so, was ist mit dir los?
Ich finde, also René ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Grüße an dieser Stelle. Aber ich bin immer wieder fasziniert und frag mich, wie man das schaffen kann. Also wie man einfach so Sachen können kann. Wie gesagt, ich halte mich selber für so handwerklich mittelbegabt, dich für maximal unbegabt. Du bist,
ja, ich kann also wirklich
was, das ist faszinierend, weil du ja auch so ein Zocker und so bist, ne? Aber du bist trotzdem, du bist technisch, bist du ein, weiß ich nicht, ein 80-Jähriger gefangen im Körper eines 38-Jährigen oder so.
Das also, ist leider so. Ja, ich bin 37, aber sonst ist alles richtig.
Nah dran. Ich weiß nicht mal, wie alt meine Geschwister sind. Also bitte.
Ich weiß, Reini, du weißt nicht mal, wie alt deine Frau ist. Sag's aus der Pistole heraus.
Meine Frau ist ein Jahr jünger
du
als ich.
Fettes.
Dafür müsste ich
du
wissen,
weißt nicht, wie alt
bin.
Du bist. Das gilt jetzt nicht. Ja. Genau, richtig. Aber hast du ganz gut gemacht.
Ja.
Nein, es ist wahr, Reini. Ich bin komplett vollständig unfähig, aber was soll's? Mein
ja,
Gott.
Du bist in dem Stadium angelangt, wo man bei Rentnern die Fernbedienung abklebt. Nur, ne? Also.
Man muss sagen, wir nehmen mit einem neuen Mikro auf, was du mir geschickt hast.
Ja.
Und ich weiß, wir kriegen jetzt wieder böse Mails, wenn ich das sage, aber dein Wortlaut war, dieses Mikrofon ist für geistig und körperlich behindert.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ein
Doch, hast du gesagt.
Nein. Ich habe gesagt, dieses Ding ist vollidiotensicher. Das sagte auch ein Freund von uns, der gute Herr Love, Grüße an dieser Stelle, der meinte, das kann auch ein komplett Bescheuerter bedienen. Es hat zwei Knöpfe. Ne, so Start und Stopp so in etwa. Und was ist passiert bei der letzten Folge? Wir haben aufgenommen und ich sagte noch, hast du es vorher ausprobiert? Und du sagst, nein, brauche ich nicht. Machen wir jetzt direkt. Und was habe ich gemacht? Ich habe danach eine Stunde lang Atmen rausgeschnitten.
Ja, also es ist wirklich, das Mikrofon hat noch nicht mal ein Display, sondern gar es nix. Kommuniziert mit Blinklichtern. Dreimal blinken heißt an, zweimal blinken heißt aus. Also es ist wirklich, theoretisch kannst du das als komplett Gelähmter mit der Zunge bedienen. Ja. Das ist Stephen Hawking Mikrofon. Aber ich kriege es hin, es läuft gut.
Ja, ich bin gespannt.
Eine Aufnahme ohne Atemgeräusche. Worüber, ich will noch ein Abschlussthema, bevor wir uns verabschieden, bitte? Weil meine Frau hat Paprikapfanne gekocht und ich muss gleich zum Abendessenstisch. Aber eine Sache muss ich noch mit dir besprechen. Folgst du dem Johnny Depp Prozess, Reini?
Ich habe es nur am Rande mitbekommen, so ein bisschen.
Mein lieber Herr Gesangsverein, wirklich.
Wegen häuslicher Gewalt.
Stell dir mal vor, du bist $250 Millionen reich. Alle Frauen auf der Welt lieben dich. Du bist Captain Jack Sparrow. Du bist, keine Ahnung, Edward mit den Scherenhänden. Du bist einfach ein guter Typ. Und dann hast du eine Beziehung, wo eine Frau dir zur Rache ins Bett scheißt. So, das ist einfach, weiß ich nicht. Da ist dann wirklich vorbei. Ich habe es mir angeguckt. Ich will über den Ausgang dieses Prozesses grundsätzlich nicht sagen, weil das ja irgendwie Quatsch ist. Jetzt, also ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Es sieht sehr so aus, als wenn, also die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind von ihr, indem sie sagt, er hätte ihr gegenüber körperliche und seelische Gewalt angerichtet.
Ich dachte, es wäre genau andersrum gewesen. Oder?
Ja, es kommt jetzt während des Prozesses immer mehr raus, dass sie offensichtlich, also das wurde jetzt von einer Psychologin angegeben, dass sie bipolar gestört ist und dass sie lügt und zwar relativ stark und dass niemand jemals diese Wunden, die sie zu sein oder behauptet hat zu haben, niemals jemand belegt hat. Also dass es teilweise Schminke war und dass sie ihm gegenüber gewalttätig geworden ist, dass sie eben die Fingerkuppe abgeschnitten hat, dass sie ihm ins Bett geschissen hat und jetzt gibt sie vor Gericht. Und also man muss sich wirklich mal 10 Minuten bei YouTube, der gesamte Prozess wird ja gefilmt.
Also,
und das Allerschlimmste daran, also abseits dieser menschlichen Tragödie, dass sich da zwei sehr reiche Menschen gegenseitig auf Diffamierung verklagen, ist einfach dieses komplette Blankziehen innerhalb dieses Prozesses, also unvorstellbar, ich kann das gar nicht genau benennen, wie viel Privates dort vor den Augen der Welt. Also wirklich, da wird drüber diskutiert, ob es ihre Scheiße oder Hundescheiße war, da wird drüber diskutiert, Johnny Depp ein Eimer oder ein Glas voller Kokain auf seinem Abendessertisch hat. Also es ist wirklich
also eine richtige unfassbar. Öffentliche Schlammschlacht.
Also ich glaube, die krasseste Schlammschlacht, die ich jemals gesehen habe. Also schlimm. Und Johnny Depp kommt wie ein relativ bescheidener, menschlicher, netter Typ rüber. Und Amber Heard kommt einfach rüber wie ein ekelhaftes, manipulatives Biest. Man kann es nicht anders sagen. Also,
ist aber jetzt auch nur
wobei
das,
natürlich
das
jetzt nur mein persönlicher Eindruck ist. Ja. Mehr nicht. Also ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, das wäre jetzt falsch, wertend zu sagen, wer lügt oder wer nicht, das weiß ich einfach nicht.
Für mich und die Beziehung mit meiner Frau ist es unvorstellbar. Also ich frage mich, was passieren muss, also wie das passieren kann, dass irgendwie Menschen, die man liebt oder ne, mit denen man halt innig so viel Zeit und Leben geteilt hat, wie das so sehr sich ins Gegenteil umkehren kann. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht. Ich hatte auch noch nie so eine
Beziehung.
Das
weiß ich aber nicht, Reini. Also das finde ich, kann man nicht unbedingt sagen, weil Dinge sind ja immer Antagonisten voneinander und der Antagonist oder das Gegenüber von Liebe ist nun mal Hass.
Ja, ja.
Und das Verschwinden von Liebe, dass das in Hass umschlägt, das ist, glaube ich, sehr leicht. Aber natürlich ist die Intensität, in der das ausgelebt wird, ist extrem. Ne? Also in diesem Fall und auch unterschiedlich gelagert. Also ich kann mir auch, ich glaube, ich würde, also Johnny Depp hat ja das Gefühl, er muss seinen guten Ruf schützen. Der hat ja außer seinem Reichtum fast alles verloren. Ne? Also Dings, wie heißen sie hier? Disney hat alle seine Aufträge, Jack Sparrow ist beendet.
Echt?
Alle, ja klar, die haben damals, bevor es irgendeinen Beweis gegen ihn gab, nur aufgrund dieses Vorwurfes, haben sie halt alle, haben sie Pirates of the Caribbean neu besetzt, etc. Ne? Also der hat wirklich, nennen wir es mal auf öffentlicher Ebene, alles verloren. Der will seinen guten Ruf zurückhaben, dass er eben kein Frauenschläger ist. Und dass er eben diese Frau nicht missbraucht oder seelisch geschändet hat, so wie sie es sagt. Darüber will ich mir auch kein Urteil erlauben. Was ich halt schwierig finde, ist einfach, dass Menschen ihre Privatheit so in die Öffentlichkeit. Er macht es jetzt, ohne dass er es möchte, glaube ich. Mhm. Weil es gibt keinen anderen Weg mehr. Aber es ist, also er sieht ja auch so aus, als wenn gerade die öffentliche Meinung in seine Richtung extrem umschlägt. Also
ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen, aber ich find's sehr, sehr unangenehm für alle. Haben die Kinder?
Die beiden haben keine Kinder, nee, zum Glück nicht. Aber das ist schon ein absoluter Horror. Also ja, der Gedanke, mein Privatleben so. Also ich würde, glaube ich, wenn ich mit meiner Frau in diese Situation geraten würde, würde ich, glaube ich, einfach, also, weil am Ende geht es ja immer um Geld, ne? Also es geht immer darum, wer bekommt von mir irgendwie, ich würde, glaube ich, alle Waffenstrecken sagen, hier, du kannst alles haben, aber das hier möchte ich nicht.
Ja,
ich möchte das nicht.
Aber ist das nicht am Ende der Punkt? Also, ich meine, jetzt kostet es ja beide in der Öffentlichkeit, also sind die nicht besser damit bedient, einfach zu sagen, komm, wir teilen alles in der Mitte und dann geht jeder seiner Wege? Also ist man irgendwann so verbissen, dass man den anderen zerstören will? Also das ist so fernab von meinem, also von meinem Wesen, wie ich bin. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würd auch sagen, also wenn weiß ich nicht, wenn ich mit meiner Frau irgendwann an dem Punkt wäre, wäre ich auch an dem Punkt, also würde ich auch sagen, nimm, lass alles, ne, also alles weg und gut ist.
Ja, aber Menschen sind auch anders gelagert oder unterschiedlich gelagert. Also stell dir vor, ist jetzt natürlich wirklich in die Tube gesprochen, aber du willst rausfinden, deine Frau ist von einem anderen Mann schwanger. Das ist ja so das Schlimmste an Vertrauensbruch, was man sich vielleicht vorstellen kann. Und dann ist die Frage, es gibt darauf ja unterschiedliche Reaktionsvarianten. Also entweder man reagiert mit Aggressivität und von mir aus auch, also was falsch ist, Gewalt, ne? Also man kann sich nicht beherrschen und ne, tut dem anderen irgendwas an oder tut sich selbst irgendwas an oder man fällt in Phlegmatismus, ist das der richtige Begriff dafür? Oder ja, also man wird halt einfach komplett phlegmatisch und wendet sich ab und geht einfach und spricht nie wieder mit dem anderen. Oder man bricht zusammen. Also jeder Mensch ist da ja anders.
Wie gesagt, ich kann mich da nicht mal reinversetzen. Also ich kann mir diese Situation, dass das so sehr kippt, kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist außerhalb meines Vorstellungsvermögens.
Ja, aber dass jemand dich hintergeht oder dich verletzt, ist ja nicht unvorstellbar.
Nein,
also meine erste Freundin ist natürlich nicht vergleichbar, aber meine erste Freundin ist mir auch fremd gegangen und ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass sie das nicht tut.
Ja, aber auch da ist doch, also kannst du dir dann vorstellen, dass das, also könntest du die Person dann plötzlich hassen? Ich nicht.
Boah, ich weiß, also kommt drauf an, wie schlimm der Verrat wäre. Aber ja, Hass ist was zeitlich Begrenztes, habe ich das Gefühl. Irgendwann wird es Gleichgültigkeit.
Mhm.
Aber ich habe auch schon jemanden gehasst. Also ich glaube schon, dass ich sie für kurze Zeit gehasst habe, weil sie mir halt so weh getan hat. Und irgendwann war sie mir dann einfach egal. Ne? Ja. Und aber du bist halt auch ein besonders gelassener Mensch. Du bist ein besonders nennen wir es mal, ruhiger Charakter. Ich kann mir dich nicht vorstellen bei einer Schlägerei. Ich kann mir dich auch nicht vorstellen, wie du einen Wutanfall kriegst. Warte, da bist mal, du jetzt vielleicht
kommt,
auch.
Kommt drauf an, kommt drauf an, wie viel Atma auf der Tonaufnahme sind, die du mir gleich schickst.
Ist das mal, nicht ein wunderschöner so. Endpunkt für meine Paprikapfanne, Reini Bär?
Ich sag mal so, ne, ein Flieger von Wien nach Köln kostet, je nachdem, wann man fliegt, 30 Euro und fliegt 1,5 Stunden. Also ich kann dir noch heute Abend aufs Maul hauen.
Nachher klopft es an meiner Tür und dann stehst du da einfach oberkörperfrei und haust mir aus dem Maul.
Ja, und dann nehme ich das Mikrofon nicht und schiebe es dir von hinten in den Arsch. In den Arsch. Und die diese Tonaufnahme veröffentliche ich dann als letzte Folge mit Alliteration im Arsch.
Diese Aufnahme wird ein Premium-Ding sein, Reini. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich packe jetzt noch einen Song auf die Playlist. The Only Living Boy in New York von Simon Garfunkel. Und was hättest du gerne?
Was hätte ich denn? Jetzt bin ich unvorbereitet. Was haben wir denn? Blood and Water von Memphis Mayfire.
Blood and Water von Memphis. Ist es eine Frau? Nein.
Nein.
Nein. Blood and Water. Gibt's nicht.
Was?
Doch, da ist es. Doch, 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 doch. So. Ist es Brüllmusik, Reinhard?
Es natürlich ist gute ist Musik. Es ist kein Rumgejammer.
Es ist kein Rumgejammer. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Es war uns wieder eine große Ehre, euch mit Unterhaltung zu füllen. Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zaubernasen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, streitet euch nicht, bescheißt nicht eure Partner, kackt ihnen nicht ins Bett. Macht es einfach nicht. Ich habe auch schon oft gedacht, wenn meine Frau jetzt gleich reinkommt, wenn wir gestritten haben, dann habe ich ihr so einen dicken, braunen Flautschi hingelegt. Aber dann habe ich immer gedacht, meine Würde ist mir wichtiger als dieser Haufen Scheiße. Das möchte ich nicht. Also kacke ich ihr seit neuestem mir mal in ihre Handtasche. Ist auch viel angenehmer, weil davon habe ich dann nichts, ne? Dann riecht es auch nicht so doof. Und als Strafe richtig gutes Ding, einfach mal so einen Haufen in die Handtasche gemacht.
Mal so eine kleine Frage, ne? Jetzt, wo du nicht mehr bei RTL als Tanzprostituierter vor der Kamera rumrennst, könnten wir eigentlich irgendwann, jetzt nicht in naher Zukunft, aber so, wenn du irgendwann mal wieder Zeit hast, könnten wir mal wieder einen Twitch-Stream machen.
Boah, das wäre hot, Reini, da hätte ich richtig Bock drauf. Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, schön. Dann in den nächsten Wochen irgendwann. Ich werde dich dran erinnern. So, und jetzt geh Pizza, was war das? Paprikapfanne fressen. Das
Paprikapfanne, passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.